Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 12. September. Heute mit folgenden Themen.
Der Regierungsrat spricht vom Entlastungspaket. Wir reden vom Belastungspaket. Und zwar für unsere betroffenen Klienten in der Spitex, für die Bewohnenden in den Heimen und für die Mitarbeitenden an der Front.
Das Entlastungspaket ist ein Belastungspaket. Tausende demonstrierten gestern auf dem Berner Münsterplatz gegen die Sparpläne des Kantons. Wir waren vor Ort. Dann:
Bildung in indigenen Gemeinschaften bedeutet aber eben häufig Teil der Gemeinschaft zu sein und an Ritualen teilzunehmen, am täglichen Leben teilzunehmen, um zum Beispiel zu lernen, wie Ackerbau betrieben wird in den Gärten oder wie gejagt und gesammelt wird. Und all das wird ihnen dann genommen.
Die staatlichen Schulen seien oft eher ein Fluch als ein Segen für indigene Gemeinschaften. In unserer Serie zum Jubiläum der UNO-Deklaration für die Rechte indigener Völker steht heute das Bildungssystem im Zentrum. Und in unserer Rubrik Berner Gringe steht heute die Lebenskünstlerin und Vegan-Gastronomin Sabine Ruch im Zentrum. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
Ein Werbeverbot fürs Schweizer Radio und Fernsehen SRG, das fordert etwas überraschend eine Arbeitsgruppe der Grünen. Weil die Werbung ins Internet abwandere und die SRG im Internet sowieso keine Werbung schalten dürfe, mache dieser Schritt Sinn, so die Arbeitsgruppe. Kompensieren soll die SRG die Werbeeinnahmen zum Beispiel über Shared Content, sprich private Medien dürften SRG-Inhalte nutzen und müssten dafür bezahlen. Weiter verlangt die Arbeitsgruppe unter der Leitung der Berner Nationalrätin und Parteipräsidentin Regula Rietz, dass das Budget der SRG auf maximal 1,5 Milliarden Franken beschränkt wird, was dem Stand von 2015 entspricht. Laut der Zeitung Der Bund sollen die Delegierten der Grünen im Oktober über die Resolution beraten. Die italienische Regierung soll Schlepper in Libyen bezahlt haben, damit sie die Flüchtlingsroute stilllegen. Die anfänglichen Verdachtsmomente erhärten sich immer mehr, auch wenn die italienische Regierung weiterhin dementiert. Laut diversen italienischen Zeitungsberichten soll die Regierung libysche Milizen dafür bezahlt haben, dass sie MigrantInnen an der Weiterreise hindern. Vor allem deshalb seien die Flüchtlingszahlen in den letzten Monaten massiv gesunken und nicht wegen dem von den Regierungen angeführten erfolgreichen Einsatz der libyschen Küstenwache. Linke OppositionspolitikerInnen fordern das Innenministerium dazu auf, die Vorwürfe detailliert zu widerlegen. Weiterhin unklar ist bis heute auch, wie Europa die miserablen Zustände in den libyschen Flüchtlingslagern verbessern will. Der UN-Sicherheitsrat verabschiedet abgeschwächte Sanktionen gegen Nordkorea. Ab dem 1. Oktober werden die Öllieferungen eingeschränkt, Lieferungen von Erdgas wird ganz verboten. Auf ein komplettes Ölembargo und direkte Finanzsanktionen konnten sich der UN-Sicherheitsrat nicht einigen. Das komplette Embargo war umstritten, weil es die Bevölkerung hart treffen würde. Zudem wollten sich China und Russland nicht zu klar gegen Nordkorea positionieren. Ob die neuen Sanktionen gegen Nordkorea Wirkung zeigen, ist offen. Es ist bereits die 9. Resolution und trotzdem setzt Nordkorea seine Tests und sein Atomprogramm unvermindert fort. Und damit noch in den Kanton Bern. Ein BürgerInnen-Kollektiv der bernjurassischen Gemeinde Sorvilliers hat Beschwerde eingereicht wegen angeblich unvollständigem Abstimmungsmaterial. Am Sonntag stimmt Sorvilliers darüber ab, ob die Gemeinde beim Kanton Bern bleibt oder in den Kanton Jura wechselt. Nun muss der Regierungsstatthalter über die Beschwerde entscheiden, aufschiebende Wirkung aber hat sie nicht. Auch im Falle von Moutier, das sich vor kurzem für den Kantonswechsel entschieden hat, sind insgesamt 12 Beschwerden hängig. Möglich also, dass auch Moutier nochmals über den Jurabeitritt abstimmen muss. Mehr zu den bevorstehenden Abstimmungen in den beiden Kleinstgemeinden im Berner Jura, in Belbrau und Sorvilliers, gibt's morgen im Rabe Info. Und damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es stark bewölkt mit etwas Regen, vor allem am Nachmittag bei 17 Grad. Der Donnerstag beginnt sonnig, am Tag gibt's Wolken und Regen. Gegen Abend hält sich der Himmel wieder auf bei kühlen 13 Grad.
Rabe Info.
«3'000 Menschen, so die Schätzung der Gewerkschaften, demonstrierten gestern lautstark auf dem Berner Münsterplatz. Der Grund? Die geplanten Sparmaßnahmen des Kantons. Die Wut ist gross. Einmal mehr trifft das Sparpaket die Bedürftigsten. Und, das macht die Menschen besonders wütend, gleichzeitig will der Kanton die Unternehmungen steuerlich entlasten. Michael Spar war gestern auf dem Münsterplatz und hörte sich um bei den Betroffenen, wie zum Beispiel bei der Spitex. Dem Betreuungsangebot für alte und kranke Menschen zu Hause droht ein massiver Kahlschlag.
Der Regierungsrat spricht vom Entlastungspaket. Wir reden vom Belastungspaket. Und zwar für unsere betroffenen Klienten in der Spitex, für die Bewohnenden in den Heimen und für die Mitarbeitenden an der Front.
Lucia Schenk vom Berufsverband der Pflegefachfrauen spricht vor rund 3'000 Demonstrierenden auf dem Münsterplatz. Gleich neben dem Haus, wo die neuesten Sparmaßnahmen beschlossen wurden, der Finanzdirektion des Kantons Bern. Für Berner Verhältnisse ist es eine Grossdemonstration. Wenige hundert Meter weiter wäre eigentlich das Rathaus, wo das Kantonsparlament, der Grosse Rat, tagt. Aber dort durften sie nicht demonstrieren, weil es zu eng gewesen wäre. Der Protest ist bunt. Lehrerinnen, Pflegefachmänner, Ärztinnen, Sozialhelfer, jung und alt, ja die Menschen, die im Kanton Bern für einen reibungslosen Ablauf des Service Public, der öffentlichen Dienste, sorgen müssen. Besorgt sind sie, ob sie diese Dienstleistungen noch erfüllen können, wenn der Grosse Rat die Sparpläne der Regierung durchwinkt. Mitten unter ihnen ist Beatrice Stucki, SP-Grossrätin und Gewerkschaftssekretärin beim VPOD. Sie hofft, die Masse der Demonstrierenden würde ihre Kollegen und Kolleginnen im Kantonsparlament beeindrucken.
Wenn sie sehen, dass so viele Leute sich dagegen wehren, dann wird es doch immer wieder etwas schwieriger, hoffentlich diese Sparmaßnahmen so knallhart durchzuziehen.
Sie selber sitzen auch in der zuständigen Kommission im Kantonsparlament. Wenn man darüber spricht, dass man gleichzeitig 200 Millionen Unternehmenssteuern den großen Unternehmungen schenken will und dann auf der gleichzeitig fast gleich viel Geld bei den Menschen, bei der Bevölkerung einspart, leuchtet das Ihren Kollegen und Kolleginnen nicht ein, dass das nicht so funktioniert?
Ich glaube, das kann niemandem einleuchten, der wirklich ein bisschen über die gesamte Lage nachdenkt. Meine Mutter hat mir immer gesagt, du kannst nicht Geld ausgeben, das du nicht hast. Und genau das macht der Kanton mit dieser Sparmaßnahme. Er verschenkt Gelder, obwohl er braucht viel Geld, und er verschenkt Geld, ohne dass dieses verschenkte Geld gegen zu finanzieren. Und das ist einfach schlicht falsch. Und solange diese Gewinnsteuern nicht gegenfinanziert sind, das heißt, solange man nicht mehr Einnahmen auch generieren kann irgendwo, und diese Möglichkeiten hätte der Kanton sehr wohl, solange darf einfach nicht Steuern gesenkt werden und müssen diese Sparmaßnahmen sofort gestoppt werden.
Mir kommt es ein bisschen wie ein Déjà-vu vor im Moment, vor 4 Jahren, in etwa das gleiche Bild, es wird massiv gespart, ein halbes Jahr später sind Wahlen und dann legen doch die bürgerlichen Sparparteien wieder zu. Was machen Sie dieses Mal, damit es wenigstens bei den Wahlen in einem halben Jahr vielleicht ein bisschen anders rauskommt?
Also dieser Schock sitzt auch bei mir tief. die Hauptverantwortlichen, beispielsweise die SVP, hat bei diesen Wahlen damals massiv Sitze zugelegt. Und das hat mich sehr erstaunt und auch sehr traurig gemacht und enttäuscht über die Leute, die wählen gehen. Denn vielleicht geht es uns allen noch zu gut, damit wir auch realisieren, dass Wahlen und Sparmaßnahmen, das hat etwas miteinander zu tun. Und diesen Konnex haben, glaube ich, viele Leute einfach nicht gemacht. Und das müssen wir besser verkaufen. Den Leuten sagen, schaut her, wenn ihr wählt, weil das sind die, die euer Leben bestimmen und das Leben eurer Eltern oder behinderten Brüder und Schwestern, irgendwie sowas.
Die Gewerkschafterin Beatrice Stucki tönt es an. Die Kantonsfinanzen und damit verbunden die Aufgaben des Kantons sind sehr wichtig für den Alltag der Berner Bevölkerung. Das Schulwesen, das Gesundheitswesen, ja fast sämtliche wichtigen sozialen Institutionen sind betroffen. Beim Kanton selbst werden 80 Vollzeitstellen abgebaut, unter anderem in Schulen. Mit großem Lärm versuchen die Demonstrierenden auf dem Münsterplatz nun, die Grossräte und Grossrätinnen im ein paar hundert Meter entfernten Rathaus zum Umdenken zu bewegen.
Werte Grossrätinnen und Grossräte, wir erwarten von euch, dass ihr die Schule den Rücken stärkt. Seid euch nicht nur bewusst, dass Bildung unser höchstes Gut ist, handelt danach. Steht ein für eine gute Bildung.
Inforedaktor Michael Spar berichtete vom Berner Münsterplatz. Bevor wir gleich unsere Serie über indigene Völker fortsetzen, gibt's erstmal was auf die Ohren, aber nicht vom Berner Regierungsrat, sondern vom Zürcher Rockduo The Weyers. Hier ist ihr neuer Song, We Are Here.
On this road of broken glass, into the future flows, all alone in a rescue boat. Dangers are threatening you, there's nothing safe you can do. What will you do? Insecure within and without, you're full of worry and doubt. Standing at the crossroads before your next episode, even if you don't move at all, there's still a chance you will fall. When will you fall? When will you fall? You don't really see us, but we're here. One of us, we will never make a big fuss. We are always on your side, invisible secret guides, whispering silent words to protect you from all hurts. Why should it hurt? Why should it hurt?
Really see us, but we're here.
Rabe-Info.
Die Massai in Ostafrika, die Yanomami in den Regenwäldern des Amazonas oder die Samen im Norden Europas. Rund 4% der Weltbevölkerung gehören einer indigenen Gemeinschaft an. Indigene, das sind Völker, welche seit langer Zeit in einem definierten Gebiet wohnen. Als Gruppe kontrollieren sie jedoch nicht die nationale Regierung des Landes, in dem sie leben. Bis vor 10 Jahren erfuhren Indigene keine besondere Unterstützung auf internationaler Ebene. Erst mit der UNO-Deklaration über die Rechte der indigenen Völker wurde ihr Recht auf Selbstbestimmung anerkannt. In diesen Tagen feiert diese UNO-Erklärung ihren 10. Geburtstag. Grund für uns vom Rabe Info einmal genau hinzuschauen, wie es denn wirklich um die Rechte der Indigenen steht. Können sie ihre Institutionen und Traditionen tatsächlich erhalten und sind sie wirklich geschützt vor Diskriminierung und Unterdrückung? In unserer vierteiligen Serie zum Jubiläum der UNO-Deklaration sprechen wir heute mit Linda Poppe. Sie ist Koordinatorin bei der Menschenrechtsorganisation Survival International, welche sich für indigene Völker einsetzt. Kathrin Hess wollte von ihr wissen, warum sie Schulbildung für indigene Kinder eher als Fluch als Segen bezeichnet.
Weil Schule für indigene Völker häufig bedeutet, dass es nicht auf ihre Bedürfnisse angepasst ist, Schulbildung, und dass Schule nicht gleich Bildung ist. Indigene werden in Schulen leider häufig noch misshandelt oder vernachlässigt. Sie werden von oben herab behandelt und es wird nicht darauf eingegangen, was vielleicht ihre Gemeinschaft und sie selber für Bedürfnisse in der Bildung haben.
Was wären denn diese konkreten Bedürfnisse von indigenen Kindern jetzt im Vergleich zu Kindern, die keiner indigenen Gemeinschaft angehören?
Also was halt häufig passiert ist, dass indigene Völker ja noch sehr abgeschieden leben und dass die Infrastruktur dort auch meist nicht so gut ist. Das heißt, viele Länder denken sich dann, gut, dann bauen wir hier große Internatsschulen, wo die Kinder dann vielleicht die ganze Woche oder länger wohnen können, um dort Bildung zu erhalten. Und das bedeutet aber, dass sie eigentlich ihre Gemeinschaft verlassen müssen. Das heißt, sie werden aus diesem ganzen Kontext herausgerissen. Bildung in indigenen Gemeinschaften bedeutet aber eben häufig Teil der Gemeinschaft zu sein und an Ritualen teilzunehmen, am täglichen Leben teilzunehmen, um zum Beispiel zu lernen, wie Ackerbau betrieben wird in den Gärten oder wie gejagt und gesammelt wird. Und all das wird ihnen dann genommen. Das heißt, sie werden an Internate oft geschickt und werden dort von Lehrern ausgebildet, die manchmal nicht ihre Sprache sprechen. Das heißt, sie werden gezwungen, eine andere Sprache zu sprechen, die sie oft als primitiv betrachten, weil sie ja indigen sind und vielleicht zum Beispiel als Jäger und Sammler arbeiten. Das heißt, es wird so ein bisschen versucht, ihnen das so auszutreiben. Es gibt etwa die Dongriakont in Indien. Die wurden dann genötigt, sich Hindu-Namen zu geben, die Kinder. Sie sollten ihre Haare abschneiden, sie sollten ihren charakteristischen Schmuck ablegen. Und dann wurden sie immer noch als rückständig betitelt. Und das ist natürlich Bildung, die nicht auf die Bedürfnisse eingeht. Das heißt, da müsste man einiges ändern.
Könnte man also sagen, dass Schulpflicht fast auch ein imperialistischer Eingriff ist in das Leben von indigenen Kindern? Also dass Schulpflicht auch als Strategie angeschaut werden kann, mithilfe derer indigene Gemeinschaften geschwächt werden sollen?
Also sicherlich eine der effektivsten Mittel, mit der der Staat oder auch Missionarsorganisationen Kontrolle über indigene Völker gewinnen und quasi auch ihre kulturellen Wurzeln zerstören. Das muss man absolut so sagen. Und wir sehen auch, in manchen Regionen wird das auch tatsächlich so eingesetzt, nicht mit unbedingt bösen Absichten. Es wird dann gesagt, man will diese Leute entwickeln und ja nur das Beste für sie. Aber im Wesentlichen zerstört man ihre indigenen Gemeinschaften. Und das hat natürlich auch fatale Konsequenzen für die Kinder. Wenn sie absolut entwurzelt sind, wenn sie aber auch schlechte Bildung erfahren haben, stecken sie so ein bisschen in so einer Lücke. Sie gehören nirgendwo dazu. Sie haben ihre Wurzeln verloren. Sie sind aber auch nicht angekommen in dieser anderen Gesellschaft, die sie von oben herab behandelt. Und wir erleben dann zum Beispiel, dass Kinder aus Schulen weglaufen, dass sie dabei auch zu Schaden kommen können, dass sie danach Identitätskrisen haben, häufig zu Drogen greifen oder tatsächlich auch Suizid versuchen.
Wie könnte denn eine ideale Schulbildung für indigene Kinder überhaupt ausschauen? Ist die überhaupt möglich in einem westlichen staatlichen Kontext?
Also es gibt Schulen für indigene Kinder, die sehr gut funktionieren, aber das sind dann halt in der Regel Schulen, die mit den Gemeinden entstanden sind. Das heißt, das sind Schulen, die sich zum Beispiel vom Ablauf her, also vom Stundenplan an dem Leben der Gemeinden orientieren. Das heißt, dass zum Beispiel den Kindern ermöglicht wird, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, an der Ernte teilzunehmen oder überhaupt wesentliche Bereiche des gemeinschaftlichen Lebens daran teilzuhaben und nicht in der Zeit in der Schule sitzen zu müssen. Dass diese Schulen primär in der Muttersprache der Gemeinden stattfinden. Das bedeutet dann halt auch häufig, dass es indigene Lehrer sein sollten. Das heißt, dass die Muttersprache eine wichtige Rolle einnimmt, zusätzlich zu vielleicht der Sprache des Hauptlandes, das dann gelernt wird. Dass auch andere Generationen eingebunden werden, zum Beispiel die Ältesten, die ja sehr wichtige Wissensvermittler in ihren Gemeinden sind. Und in der Regel bedeutet das natürlich auch, dass das Schulen sind, die nicht 100 oder 200 Kilometer entfernt sind.
Vor 10 Jahren haben mehrere Länder gegen die UNO-Erklärung für die Rechte der indigenen Völker gestimmt. Das waren Australien, Neuseeland, Kanada und die Vereinigten Staaten. Also alles verwestlichte Länder mit einer großen indigenen Bevölkerung. Können Sie etwas sagen über die Situation in diesen Orten?
Diese Länder haben ihre Vorbehalte zumindest ein bisschen zurückgenommen. Aber die UN-Erklärung sagt ja ganz klar, dass indigene Völker ein Recht haben, ihr eigenes Bildungssystem einzurichten und es zu kontrollieren und zum Beispiel in der eigenen Sprache zu unterrichten. Aber in Kanada haben wir das zum Beispiel bei den Innu erlebt, die ja aus ihren Familien herausgerissen wurden, auch als der staatliche Anspruch war damals tatsächlich auch, die Innu so ein bisschen in den Mainstream zu integrieren, aber im Wesentlichen sie zu assimilieren. Das heißt, sie wurden in solche Internatsschulen oder kirchliche Schulen gesteckt. Da gab es viele Misshandlungen, auch Missbrauch, die Bildung war schlecht. Sie wurden zum Beispiel dafür bestraft, wenn sie in ihrer Muttersprache gesprochen haben. Und all das hat natürlich große Wunden auch bei den Teilnehmern in diesem Bildungssystem hinterlassen. Wenn man sieht das heute noch, dass diese Leute wirklich entwurzelt sind und ja nirgendwo angekommen sind.
Der Artikel 14 der UNO-Erklärung der Rechte indigener Völker besagt, indigene Völker haben das Recht, ihre eigenen Bildungssysteme und Institutionen einzurichten und zu kontrollieren, in denen in ihrer eigenen Sprache und in einer ihrer kulturspezifischen Lehr- und Lernmethoden entsprechenden Weise unterrichtet wird. Sehen Sie diesen Artikel also nicht umgesetzt?
Nein, tatsächlich muss man sagen, nein, er ist in vielen Ländern nicht umgesetzt. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass das Bildungssystem, wie es für alle funktioniert, auch für indigene Völker funktionieren muss und dass indigene Kinder auch daran teilhaben müssen, weil sie sonst den Anschluss verpassen und ja, weiterhin rückständig bleiben. Das ist so die Ansicht, die es häufig gibt. Und das vernachlässigt absolut die Erfahrungen, die man zum Beispiel in Kanada oder in Australien gemacht hat mit den desaströsen Folgen von so einer Schulbildung. Und es zerstört auch indigene Gemeinden.
Sagt Linda Poppe, sie ist Koordinatorin bei Survival International, eine Organisation, welche sich für indigene Völker einsetzt. In unserer Serie zum 10. Geburtstag der UNO-Erklärung über die Rechte der indigenen Völker berichten wir morgen darüber, wie auch Schweizer Firmen involviert sind in schmutzigen Geschäften auf dem Land von indigenen Gemeinschaften.
Rabe Info.
In unserer Rubrik «Berner Geringe» beleuchten wir multikulturelle Vielfalt der Hauptstadt, indem wir Menschen vorstellen, welche in Bern zu Hause sind. Berner Geringe eben. Heute ist dies Sabine Ruch. Die 42-Jährige zog mit 16 aus der Aglo in die Innenstadt und hat nicht nur einen grünen Daumen, sondern auch einen grünen Gaumen.
Ich wollte Lehrerin werden, glaube ich, und das, weil das so ein schöner autoritärer Beruf ist. In der Schule war ich nicht schlecht, gut nach dem Morgen, fast Klassenbeste. Worden bin ich dann Lebenskünstlerin, weil ich mich nie entscheiden konnte, was ich will. Und dann nach dem Gymnasium wollte ich eigentlich zuerst studieren, dann gleich nicht, dann bin ich arbeiten in der Reitschule. Nachher habe ich dann noch ein Nachdiplomstudium gemacht, nach einem abgebrochenen Englischstudium an der Uni. Und eben, nach Kulturmanagement jahrelang ist es jetzt doch wieder in der Gastronomie gelandet. Vegan Gastronomie. Das Schönste an meiner Arbeit ist, dass ich eigentlich ausschliesslich nette Gäste habe. Das liegt so ein bisschen an dem, was ich anbiete. Im Moment zieht es noch die bewussteren Menschen und das ist dann auch ein bisschen angenehmer im Umgang mit ihnen. Und das Schöne ist schon, dass ich gewaltfreie, ganz feine Ernährungsmöglichkeiten so unter die Leute bringen kann. Leck war das unangenehm gewesen. Und zwar muss ich jetzt gleich die Vergangenheit zurück ausholen. Wenn man zum Beispiel auch ein bisschen eingekesselt war, weil es irgendwo draussen hat geklebt, die Reitschuhe, und dann hat man irgendwie so Ruhe bewahren und draussen war alles voll Tränengas und wir haben die Lüftung abgestellt und wir mussten immer schauen, dass die Leute nicht rausgehen, für das keine Massenpanik entsteht. Das habe ich auch recht unangenehm gefunden. Ich kann sehr gut pflanzliche Nahrungsmittel zubereiten, wo ich mir das angeeignet habe, weil mir das wichtig ist, dass man das eben unter die Leute bringt. Und darum stelle ich mich zur Verfügung. Wenn ich in eine Zeitmaschine einsteigen könnte, dann würde ich auch sehr schnell vorne schauen. Dann käme ich wieder hinterher. Zum halt schauen, was wir noch... Also wir wüssten ja eigentlich, was wir besser könnten machen, nicht wahr? Aber dann hat man es dann quasi bestätigt, sehr wahrscheinlich. So mache ich das. Und nachher ging ich ganz weit zurück. Vielleicht Römerzeit. Sagen wir Römerzeit. Ein bisschen in den warmen Bädern rumliegen und Trauben fressen. Also ich bräuchte quasi 3 Trips, um zufrieden zu sein. Wenn ich Königin wäre von der Schweiz, dann würde ich ziemlich zügig mal die Landwirtschaft revolutionieren. Und zwar, ja, klar, in eine nachhaltigere, ressourcenschonendere und vor allem vielleicht mit weniger Subventionen wäre auch noch etwas. Also ich würde sicher mal die Subventionen abschaffen, respektive umleiten. Sorry, Bauern. Aber man kann auch andere Sachen anbauen. Man muss nicht den ganzen Tag Kühe melken. Ich finde, Bern sollte ein bisschen stolzer sein auf sich. Bern hat manchmal ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe. Und aus dem heraus entsteht auch nicht unbedingt eine gute Kultur. Darum könnte man sich so eigentlich ja, sich ein bisschen auf das Positivere konzentrieren, was wir auch zu Bern haben. Und wir haben recht viel positiv zu Bern. Und wir haben für unsere kleine Stadt ein unheimlich lebhaftes Kulturleben und wir haben ja sonst vor allem eigentlich ein gutes Angebot. Ich hoffe, dass in Zukunft die Menschen immer bewusster werden, weil sie jetzt schon eigentlich auf dem Weg sind und dass wir dann noch den drohenden Klimakollaps abwenden könnten, das würde ich hoffen.
Sabine Ruch stand heute im Zentrum der Rubrik Berner Gringe.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, dem 12. September. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Die heutige Sendung sowie alle Beiträge, Videos und weiterführenden Links gibt es auch online auf info.rabe.ch sowie als Podcast zum Runterladen. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder wie immer um 11 Uhr, dann unter anderem mit einem Beitrag über die Abstimmungen in bernjurassischen Gemeinden. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Katrin Hiss, Michael Spar und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.